Guten Morgen. Also ich bin wach. Schön ausgetobt, bewegt, mir ist warm. Geht's euch gut? Also von mir auch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle hier seid. Wir gehen heute in das letzte Thema unserer Predigtreihe, unserer Gemeinde-ID, unserer Identität. Das heißt, wir haben uns in den letzten Wochen als Gemeinde mit unserer Identität, mit dem, was uns eigentlich ausmacht, beschäftigt. Und ja, wir haben schon gehört, es ging um Mut, dass wir als Gemeinde mutig sein sollen. Letzte Woche hat Eva ein wunderbares Thema gemacht über Leidenschaft, über gute und schlechte Leidenschaften. Und heute gehen wir gleich weiter in dieses Thema und ich möchte darüber sprechen, was es bedeutet, als Gemeinde eine Kultur der Ehre zu leben und diese Kultur in die Welt hineinzutragen und zu verändern. Unsere Vision mit dieser Predigtreihe ist eigentlich die einzige, dass die Leute Gott kennenlernen, indem sie echte Christen kennenlernen. Nicht perfekte, sondern echte Christen. Und das ist mein großer Wunsch, dass wenn wir heute hier rausgehen, dass wir nicht uns irgendwie versuchen zu verstellen, damit wir ein Bild abgeben können für die Welt, sondern dass wir es tatsächlich sind. Dass wir tatsächlich das leben, was im Wort Gottes steht, dass wir tatsächlich dem Ruf folgen, den Gott für uns hat. Und ich möchte jetzt einsteigen in mein Thema mit einer Geschichte, keine große Geschichte, eigentlich etwas, was ich persönlich in meinem Leben einfach manchmal mache. Und zwar ist das Spazierengehen. Ich habe das Spazierengehen für mich entdeckt und für mich war das einfach, ist das eine ganz besondere Art und Weise, Gott näher zu kommen. Ich gehe da meistens nicht durch irgendwelche Plattenwerke oder so, ich gehe raus in die Natur. Und ich habe einen ganz besonderen Ort in Rödinghaus, das ist so ein kleiner Hügel. Also meine Frau sagt Hügel, ich sage Berg. genau, auf den ich immer gehe und da habe ich dann die ganze Landschaft vor mir. Und der Grund, warum ich mich an diesem Ort einfach so nahe zu Gott fühle, ist einfach, weil ich glaube, dass Gott die Schöpfung gemacht hat zum Lob seiner Ehre. Das ist jetzt ein sehr frommer Begriff, Lob seiner Ehre. Also ich glaube wirklich, dass Gott die Schöpfung gemacht hat. Einmal, damit wir sie betrachten können, jeden Baum und jedes Gras, dass es so individuell gemacht ist. Also Gott hat in seiner Schöpfung echt, ich glaube, sich auch echt Mühe gegeben. Also sie ist so wunderschön und ich fühle mich denen immer so verbunden, weil ich gehe so und ich kann nur staunen über das, was Gott auf dieser Erde geschaffen hat. Und ich glaube, warum wir auch einen freien Willen als Menschen bekommen haben, mitunter deswegen, weil wir diese Schöpfung ansehen können und uns entscheiden können, dass sie gut ist. Und wir können uns dafür entscheiden, Gott dafür die Ehre zu geben. Ja, kann man sagen, Gott, ich danke dir für den Baum. Nein, also ich danke dir für diese wunderbare Schöpfung, die du geschaffen hast. Und sie ist wirklich zum Lob seiner Herrlichkeit geschaffen. Er schuf die Sonne, er gab ihr das Feuer. Er hat ihr gesagt, geh jeden Morgen da auf und da wieder unter. Nein, falsch, wir drehen uns ja um die Sonne. So, wollen wir jetzt hier keinen Fehler machen. Gott hat den Tieren, er hat sie alle geschaffen, ihnen unterschiedliche Farben gegeben, genau wie den Blumen. Und alles wurde geschaffen, um ihn anzubeten. Ich glaube wirklich, dass die Vögel morgens zwitschern, um ein Loblied für Gott anzustimmen. Ich glaube, dass der Wolf den Mond anheult, oder wir sagen, es ist der Mond, weil es das nächste dran ist. Ich glaube, er betet Gott an. Das ist meine persönliche Meinung. Das kann jetzt jeder sehen, wie er möchte. Meine Meinung ist es, dass die Schöpfung dafür geschaffen wurde. Und die einzige Daseinsberechtigung, die wir als Schöpfung haben und als Geschöpfe Gottes, ist wirklich die einzige, dass Gott möchte, dass wir sind. Er hat uns ins Dasein gerufen. Er befiehlt deinem und meinem Herzen, jeden Morgen zu schlagen. Wenn er das nicht machen würde und dem Herzen das nicht befehlen würde, dann wäre es auch so vorbei, jetzt und gleich. Gott könnte mit einem Fingerschnippen, nicht mal mit einem Fingerschnippen, mit einem Wimpernschlag, könnte er von jetzt auf gleich alles beenden. Denn er ist der Schöpfer. Alles, was ist, ist aus ihm heraus geschaffen worden. An diesen großartigen, unendlichen und heiligen Gott, an diesen Gott glauben wir. Amen. Genau. Und er gab uns ja alles, dass wir unser Leben leben können. Und auch den Sauerstoff gab er uns. Und indem wir diese Luft einatmen, der Mensch atmet die Luft, die er von Gott geschenkt bekommen hat, ein und atmet aus und sagt, es gibt keinen Gott. Und das finde ich, das ist eine Frechheit. Wenn wir mal überlegen, die ganze Schöpfung ist darauf aus, Gott anzubeten und der Mensch nimmt sich das Recht raus, sich dem zu verwehren und zu sagen, nein, ich bete Gott nicht an. Ich glaube, es ist auch der Grund, warum die Welt so feindlich gegenüber dem Menschen ist. Ist euch schon mal aufgefallen, dass alle Tiere dem Menschen feindlich gegenüber gesinnt sind? Oder dass wenn wir in die Natur gehen, wenn wir nicht aufpassen, uns schnell eine Grippe einfangen oder was noch Schlimmeres, eine Infektion oder sowas? Ich glaube, weil die Natur oder die Schöpfung Gottes merkt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Sie merkt, dass irgendein Teil dieser Welt ihrer Bestimmung nicht nachfolgt und den Lebenssinn verfehlt, nämlich Gott die Ehre zu geben. Also wehrt sie sich dagegen. Sie wehrt sich gegen diesen rebellierenden Akt. Sie wehrt sich gegen den Menschen. Die Welt verhält sich wie ein Keim uns gegenüber, als wären wir der Keim, weil wir unsere Aufgabe nicht erfüllen. Das glaube ich tatsächlich. Grund dafür ist, wir haben Gott nicht mehr in unserem Zentrum. Der Mensch hat gesagt, er betet Gott nicht mehr an, hat sich dagegen entschieden. Und ich glaube, dass wir immer ein Zentrum haben. Also selbst wenn wir Gott nicht im Zentrum haben, ist was anderes im Zentrum. Und da schauen wir uns mal an, was das ist. Um eine Kultur zu verstehen und zu begreifen, muss man eigentlich nur eines verstehen. Man muss verstehen, was sie anbetet, was ihr Zentrum ist. Wenn wir zum Beispiel nach Indien gehen, merken wir, die glauben an viele Götter. Und um ihre Kultur zu begreifen oder begreifen zu können, müssen wir einfach nur verstehen, was sie anbeten. Und so kannst du das schon richtig gut einordnen, wie sie ihr Leben ausrichten, wie sie es leben, was für Denkweisen und Arten sie haben. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast. Geh mal zu deiner Nachbarin und frag einfach, wen betest du an? Also jetzt nicht hier, sondern in deinem Umfeld, ja, oder in deiner Firma. Ja, hast du ja auch schon mal gefragt, wen du so anbetest? Ist eine Frage, die wir in unserer westlichen Kultur eher nicht so stellen. Weil die Antwort kennen wir meistens. Ja, entweder ich habe noch nie drüber nachgedacht oder es gibt keinen Gott. Ich glaube an das, was ich sehen, hören und antasten kann, was ich begreifen kann mit meinem Verstand. Was auch wieder witzig ist, der Mensch ist Teil des großen Universums und er behauptet, dass das, was er nicht verstehen kann, es auch nicht gibt. Finde ich absolut banal, diese Denkweise. Nur mal so am Rande. Aber wir in der westlichen Kultur haben natürlich auch etwas im Zentrum. Bei uns ist es kein Gott per se, es ist eher etwas, wonach wir unser Leben ausrichten. Zum einen ist es, wir richten uns aus nach Geld und Macht. Das ist etwas, was wir Menschen hier in der westlichen Kultur besonders hoch schätzen. Geld und Macht sind meistens sogar dasselbe. Wir strecken uns aus nach Bildung und Wissen. Das ist in erster Linie gar nicht Schlimmes. Es ist aber, wenn es im Zentrum gerät, nicht die richtige Sache. Wir sehen uns nach Wohlstand, dafür, dass wir versorgt sind, dass alles gut ist, dass wir uns wohlfühlen können. Und natürlich auch nach Romantik und der körperlichen Geschichte, dem Sex. Diese Dinge sind wirklich hochgehalten in unserer westlichen Kultur. Wenn du in eine andere Kultur hineinfragen würdest, wäre das vielleicht nicht so wichtig. Da würden sie eher sagen, nein, unser Gott, der ist wichtiger und dafür bin ich bereit, auch auf meine Bedürfnisse zu verzichten. Aber hier in unserer Kultur bedienen wir mit diesen Ausrichtungen eigentlich einen einzigen Gott und das ist das Ego. Das sind wir selbst. Das ist die menschliche Natur, der wir Befriedigung geben wollen, die sich selbst verwirklichen möchte. Das ist das, woran wir glauben. Jetzt nicht wir per se, sondern der Mensch in dieser Kultur. Genau. Und dieser Gott möchte natürlich bedient werden. Es ist klar, dieser Gott möchte angebetet werden. Und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, kommt es auch oft vor, dass ich meine Bedürfnisse die von Gott höher stelle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dich mal fragst, ob dir sowas wie Geld und Macht und so nicht auch ziemlich wichtig ist und ob du nicht auch schon mal das höher gestellt hast. Ich glaube, da finden wir uns alle ziemlich schnell wieder. ich gehe noch einen Schritt weiter und frage einfach, kann es nicht vielleicht sogar sein, dass die Gemeinde manchmal den Lebenssinn verfehlt und den Menschen ins Zentrum rückt? Wenn ich mir überlege, was, wenn ich so mir Aussagen anhöre, wenn wir aus dem Gottesdienst gehen, worum geht es da denn meistens? Also ich möchte jetzt einfach nur was in den Raum werfen. Natürlich, unsere Gemeinde sagt sowas gar nicht. Wir sind davon ausgeschlossen, aber alle anderen, okay? So Aussagen, die ich schon mal gehört habe, vielleicht sogar selber gesagt habe, wie zum Beispiel, der Gottesdienst war heute nicht so gut, weil diese neumodischen Lieder, ne, mit denen komme ich überhaupt nicht zurecht. Oder es war mal wieder viel zu laut, die E-Gitarre, der Amp, der schleudert mir einfach die Frequenzen an den Kopf. Das kann ich gar nicht leiden. Oder die Musik, sie ist zu alt oder keine Ahnung, warum spielen wir nicht endlich mal wieder Lieder mit einer Orgel? Also jeder hat so sein Bedürfnis an diesen Liedern und möchte sie erfüllt sehen. Ja? Und wenn das nicht so ist, dann beschweren wir uns darüber. Oder der Gottesdienst, der war mal wieder viel zu lang. Der Prediger, der faselt schon wieder nur so lange und ich verpasse mein Mittagessen. Ja? Wir merken einfach, dass wir ganz schnell in diese Schiede reinkommen, dass wir auch diesen Gott, diesen Ego in den Mittelpunkt unserer Gemeinde stellen. Und wir versuchen dann die Lösungen zu finden. Ja, wir können das Schlagzeug hier abschirmen. Halte ich für keine gute Idee. oder wir können hier es geht ja nicht um unsere Gemeinde, genau. Wir können ja Sachen verändern, damit das besser wird, damit die Leute sich wohler fühlen. Ja, ganz ehrlich, haben wir uns schon mal die Frage gestellt, als wir aus dem Gottesdienst rausgekommen sind, hey, hat das, was wir heute gemacht haben, hat das Gott die Ehre gegeben oder nicht? Ist das nicht die Frage, die wir uns eigentlich viel eher stellen sollten? Wir sind so zentriert darauf, dass wir unsere Bedürfnisse am Gottesdienst befriedigt bekommen und dass wir ein gutes Gefühl haben und damit nach Hause gehen können und fragen gar nicht mehr danach, ob es Gott gefallen hat. Gefällt es Gott in unserem Gottesdienst? Gefällt es ihm, wenn wir ihm Lieder singen? Gefällt es ihm, wenn das Wort gepredigt wird? Gefällt es ihm, wie wir leben? Das ist die eigentliche Frage. Wisst ihr, was Gott damals gemacht hat, als das Volk Israel andere Götter angebetet hat? Er hat sie bestraft. Ja? Meistens war sogar der Tod die Folge. Die mussten Opfer bringen. Viele Opfer, um das wieder gut zu machen, was sie gemacht haben. Ja? Sie haben andere Götter angebetet und Gott hat gesagt, das kann nicht sein. Ich bin der einzige Gott. Ich bin heilig und neben mir hat nichts anderes Platz. Und weil ihr das und jedes getan habt, müsst ihr bestraft werden. Es geht nicht anders, weil meine Heiligkeit wurde dadurch verletzt. Ich stelle mal die Behauptung auf, dass das heute nicht unbedingt anders ist. Nur Gott hat gesehen, dass wir diese Opfer nicht mehr bringen können. Gott hat gesehen, dass selbst unsere guten Taten nichts wert sind, weil sie uns nicht in den Himmel bringen können, unsere guten Taten. Okay? Gott hat also seinen Sohn geschickt, weil wir Menschen es nicht hinbekommen, ihm die Ehre zu geben, weil wir immer wieder uns dafür entscheiden, dass unsere Götter wichtiger sind als er. Und deswegen kam Jesus. Er hat überhaupt alles möglich gemacht, dass wir wieder in die ewige Gemeinschaft mit Gott zurückkommen können. Dass wir überhaupt dazu imstande sind und fähig sind, Gott wieder die Ehre geben zu können. Weil das, was uns damals getrennt hat und was uns immer wieder trennt, ist, dass wir unser Zentrum aus den Augen verlieren und dass wir Gott nicht die Ehre geben mit dem, was wir tun. Das heißt, Jesus hat die Brücke wiederhergestellt. Er ist der Weg. Und durch ihn allein kommen wir in den Himmel. Durch ihn allein können wir ewige Gemeinschaft mit Gott haben. Das kannst du nicht durch deine guten Taten schaffen, tut mir leid. Nur durch ihn, er ist die Brücke, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Das heißt, alles, was uns Gott wiederum schenkt, ist Gnade. Und diese wunderbare Gnade lässt uns in einer Gemeinschaft mit Gott leben. Jetzt denkst du vielleicht, wenn meine guten Taten nichts bringen, dann brauche ich ja eh nichts machen, brauche ich nur Jesus annehmen und dann ist es fertig. Ist auch falsch. Ich glaube nicht, dass unsere guten Werke oder das, was wir tun, uns in den Himmel bringen und uns gerecht sprechen. Ich glaube aber, dass es die einzig angemessene Antwort auf die Gnade von Gott ist für uns. Und wie wir das tun können, wie wir Gott ehren können, da wollen wir jetzt einfach in die Schrift hineingehen und ich möchte lesen aus einem neutestamentlichen Brief, den Paulus verfasst hat an die Römer. Und ich liebe diesen Brief, weil er einfach genau das, was ich gerade versucht habe zu erläutern, beschreibt. Paulus beginnt, zum Kontext einmal ganz kurz, er beginnt damit, dass er an die Römer schreibt und ihnen sagt, ihr alle seid Sünder und ihr könnt es alle nicht schaffen, durch eure guten Taten gerecht zu werden. Check. So. Dann schreibt er darüber, dass Israel den Messias nicht angenommen hat und deswegen Gott seine Tore sozusagen für alle Menschen aufgemacht hat. Das heißt für dich und mich. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, auch zu Gott zu kommen. Gott hat nicht mehr nur ein auserwähltes Volk, sondern er will alle retten. Das heißt dich und mich. Das heißt, was Paulus hier gleich schreiben wird, ist auch genauso für dich und mich. Nicht nur für die Leute von damals, sondern auch für die Leute von heute. Nicht nur für die Juden, sondern auch für uns. Wo wir jetzt anschließen möchten, ist das Römer Kapitel 12. Und im vorherigen Kapitel geht es nochmal darum, wo Paulus ganz klar schreibt, wir sind frei durch die Gnade und durch die Barmherzigkeit von Jesus Christus. Und jetzt wollen wir einmal die Verse 1 und 2 lesen. Ich habe dieselbe Übersetzung hier, deswegen lese ich es hier. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. So, da steht es. So können wir Gott ehren. Ich meine, wenn wir mal überlegen, Gott sendet seinen Sohn und gibt alles für uns, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Das heißt, seine oberste Priorität für uns sollte sein, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und das können wir nicht, wenn etwas im Weg ist. Und zwar die menschliche Natur, das Ego. Das heißt, irgendwas muss mit diesem Ego passieren, weil es steht uns im Weg, sonst können wir keine Gemeinschaft mit Gott haben. Und deswegen habe ich eben gesagt, dass sich nicht viel geändert hat, weil eigentlich müssen wir jetzt auch wieder ein Opfer bringen. Wir müssen etwas töten in uns. Und wir werden dazu aufgefordert, hier uns hinzugeben und mit unserem ganzen Leben uns Gott zur Verfügung zu stellen. Und das ist ein lebendiges und heiliges Opfer. Das ist die Essenz davon, wie ich Gott die Ehre geben kann, indem ich mich ganz hingebe und ihn neu ins Zentrum stelle. Wir sollen uns nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt richten, sondern wir sollen lernen, in einer neuen Weise zu denken, damit wir verändert werden und beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist. Der Grund, warum das so hart ist und warum wir, ja, das alles aufgeben müssen, diese menschliche Natur umbringen müssen, ist die, weil die menschliche Natur wird niemals im Einklang mit Gottes Willen kommen. Sie steht in einem ständigen Kampf zu Gott. Und deswegen ist die menschliche Natur auch zum Scheitern verurteilt. Und wenn ich das mal runterbrechen darf, es sind oft die Bedürfnisse, die uns davon abhalten, in Gottes Gemeinschaft zu kommen, oder nicht? Also, wenn ich Glaube und meine Bedürfnisse nebeneinander stelle und sie vor die Wahl stelle, dann gewinnt meistens meine Bedürfnisse. Ja, wenn ich morgens jetzt extra eine Stunde eher aufstehen möchte, um Gott zu suchen, das nehme ich mir abends vor und habe total die guten Vorsätze, wenn ich dann morgens aber den Wecker höre, bin ich wie ausgewechselt und denke so, nein, mir ist der Schlaf wichtiger. Ja. Wir sind nicht mehr bereit, die nötigen Opfer zu bringen. Wir wollen Gemeinschaft mit Gott, dann müssen wir auch bereit sein, Zeit zu investieren. Wir wollen Gott kennenlernen, dann müssen wir auch mal die Bibel aufschlagen. Dann müssen wir uns auch mal Termine freischaufeln. Ich glaube, also ich bin kein Fan, sagen wir es mal so, von diesem Satz, dass wir keine Zeit haben. Weil ich denke, wir haben immer Zeit, wir haben nur falsche Prioritäten. Oder andere Prioritäten. Müssen ja nicht unbedingt falsch sein. Aber diese anderen Prioritäten, du musst dir vorstellen, du gehst einen Weg und je nachdem, in welche Richtung du gehst, bestimmt es dahin, wo du auch später ankommen wirst. Ja? Wenn ich die Richtung nach Norden einschlagen werde, dann werde ich auch letzten Endes nach Norden kommen. Genauso ist es auch, wenn ich meine Prioritäten, meinen Bedürfnissen, also danach ausrichte und diese Richtung einschlage, dann werde ich auch letzten Endes nur diese erfüllen können. Aber ich werde nicht darüber hinauskommen können. Wenn ich aber mich ausrichte auf Gott und meinen Weg auf ihn richte und auf ihn zugehe, mit allem, was ich habe, mit meiner Zeit und mit meinem ganzen Leben, dann werde ich auch Gott erreichen. Dann werde ich auch zu ihm kommen. Und ich glaube, wir sind einfach so oft nicht bereit, gewisse Opfer zu bringen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir, warum gewisse Durchbrüche, die wir in unserem Glaubensleben oder in unserem persönlichen Leben, dass wir sie nicht erreichen. Weil wenn wir weiterhin an diesen Dingen festhalten, dann kann Gott sie nicht nehmen und verändern. Wisst ihr, er ist ein Gentleman. Wenn du daran zehrst, dann wird er sich nicht darauf einlassen. Du musst bereit sein, ihm diese Dinge abzugeben. Jetzt fragen sich vielleicht manche so, okay, darf ich jetzt gar nicht mehr danach streben, viel Geld zu haben? Oder auch was zu sagen zu haben? Soll ich jetzt mich nicht mehr danach ausstrecken, der oberste Chef in meiner Firma zu werden? Oder Abteilungsleiter? Oder darf ich mich nicht mehr danach ausstrecken, dass es mir gut geht, dass ich dafür sorgen kann? Ja, darf ich nicht mehr in meinen Bedürfnissen nachgehen? Darfst du? Aber sie dürfen nicht Zentrum deines Lebens sein. Sie müssen dem von Gott untergeordnet sein. Und da möchte ich uns herausfordern, dass wir das einfach prüfen in unserem Leben, wo du dir unsicher bist, ob du da Gott die Ehre gibst mit deinem Leben oder dir selbst, dass du das anfängst zu prüfen. Und glaub mir, Gott wird antworten. Da steht, das sei euer vernünftiger Gottesdienst, ne? Im Vers 1. Ich finde das so gut, dass es dasselbe Wort ist, was wir verwenden, um hier sonntags hinzugehen. Weil ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, wenn das der wahre Gottesdienst ist, dann stellt euch mal vor, wenn wir das alle so leben würden. Dann würden wir in die Gemeinde, in den Gottesdienst kommen, und es würde nicht mehr darum gehen, wie laut die Lieder sind oder wie modern die Lieder sind oder wie lang die Session nun mal wieder war. Sondern es würde darum gehen, dass man versucht, sein ganzes Leben auf Gott auszurichten und sich absolut hingibt. Und alles in seinem Leben zum Schweigen zu bringen, was nicht auf Gott ausgerichtet ist. Leute, das ist Leidenschaft, das ist eine tiefe Inbrunst, die sich da entwickelt. Das ist ein Suchen nach Gottes Willen. Und ich glaube, das ist der wahre Gottesdienst. Amen. Yeah. Cool. So, jetzt haben wir uns hingegeben, okay? Nehmen wir mal an, wir haben diese Entscheidung getroffen. Was nun? Ich meine, es ist nicht nur unsere Bestimmung, es hat auch total viele Vorteile, das zu tun. Ja, das mal wieder runterzubrechen. Ich finde das so interessant, weil wenn wir im Gottes Willen leben und ihn tun, dann merken wir, dass es uns absolut erfüllt. Und dass es nichts Besseres gibt, als Gott die Ehre zu geben, tatsächlich. Weil wenn wir uns hingeben, dann hat der Geist Gottes nun die Überhand. Das heißt, es ist ein Machtwechsel passiert. Und jetzt sind wir befähigt, uns von dem Heiligen Geist leiten zu lassen. Wenn wir bereit sind, unser Ego zu unterzuordnen und zu zerstören sozusagen, ja, ich sage mal so, was tot ist, kann ich mir reden. Wir werden ganz schnell in diesen Prozess hineinkommen, wo wir lernen und wo es immer leichter wird zu erkennen, was Gottes Wille ist und auch danach zu leben, weil wir bereit sind, Opfer zu bringen, weil wir unser Ziel vor den Augen haben, Gott mit unserem Leben die Ehre zu geben. Es ist also nicht so wichtig, was du tust, sondern warum du es tust. Und deswegen bitte ich dich einfach zu hinterfragen. Durch diesen Machtwechsel, ja, hat der Heilige Geist nun in uns die Führung. Und der Heilige Geist, der in uns lebt, er hat eine tiefe Sehnsucht, nämlich Gemeinschaft mit Gott zu haben. Deswegen brauchst du dich nicht wundern, dass wenn du dich bekehrst, dass auf einmal alles, was du dir vorher so vorgestellt hast oder wonach du dich ausgestreckt hast, an Wert verliert. Weil der Heilige Geist ruft dich sozusagen, Gott die Ehre zu geben. Und das ist so unglaublich schön, weil der Heilige Geist kann das viel besser als wir. Und er sehnt sich danach. Und er wird Gott immer wieder anrufen und uns dazu bringen, darüber nachzudenken, ob es Gottes Wille ist oder nicht, wenn wir uns von ihm leiten lassen. Warum es noch so erfüllend ist, ist, ich investiere nicht mehr in das, was vergänglich ist, sondern ich investiere in etwas, was Ewigkeitswert hat. Wenn ich Gottes Willen erfülle, nicht damit die Leute mich sehen und ich Anerkennung finde, wenn ich Gutes tue, nicht weil ich möchte, dass es mir dadurch besser geht oder ich dadurch irgendwie einen Vorteil habe, dann sammeln wir uns Schätze. Schätze im Himmel. Und Gott stellt sich zu uns. Auch hier auf der Erde. Stellt sich zu uns und sagt, ja, er erfüllt meinen Willen, ich stelle mich zu dieser Person. Das ist unglaublich toll. Um eine ganze Kultur zu verändern, müssen wir auch darauf achten, dass wir unsere Gewohnheiten verändern. Manchmal ist das so, ich merke das ganz stark, wenn es ums Lästern geht. Ich komme in die Firma und das Erste, was morgens gemacht wird, gerade am Anfang der Woche, ist über den Montag herzuziehen. Okay? Es fängt dann gleich, geht dann gleich weiter mit Menschen. Ja? Und ich merke einfach, wie die Leute einfach ja, so in ihrem Trott drin sind. Darüber redet man halt, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir Deutschen können das richtig gut, finde ich. Ja? Uns beschweren über alles und über jeden. Das können wir ziemlich gut. Man findet immer ein Haar in der Suppe. Ja, wenn man danach sucht, findet man es immer. Und wenn es das eigene ist. Weil man seinen Kopf so reingesteckt hat. Gewohnheiten zu verändern. Ich habe das probiert bei mir in der Firma. Es ist auch so, sie kommen immer zu mir und wir haben gute Beziehungen mittlerweile aufgebaut und man kommt ins Reden und dann geht es immer darum, wie schlecht die anderen sind und wie gut man selber ist. Und oh, mich hat das so genervt und ich habe schon gesagt, dass ich das da nicht mitmache. Also ganz stumpf, aber das ist denen ja egal. Weil solange sie reden dürfen, ist das immer noch in Ordnung. Ja. Und ich habe einfach versucht, Gott, wie kann ich es schaffen, dass wir das nicht mehr machen? Und die Leute nicht mehr mit mir darüber reden. Ich habe einfach angefangen, jedes Mal, wenn sie schlecht über die Person geredet haben, habe ich angefangen, gut über die Person zu reden. Und habe sie nicht in den höchsten Tönen gelobt, aber ich hab einfach Gutes ausgesprochen. Ja? Und das stört die Leute. Das stört die richtig, wenn du da nicht mitmachst. Dann ist das Gespräch schneller beendet, als du gucken kannst. Ja, aber mir hat das nicht gereicht. Ich dachte, okay, ich will meine Kultur verändern. Das habe ich jetzt erfolgreich geschafft. Ja? Ich will auch, dass ihre Kultur, also in meinem Umfeld, sich etwas verändert. Und das kannst du nur durch Beziehung. Weil wenn sie dir vertrauen und dein Wort schätzen, dann hören sie dir auch besser zu. So, und weil ich mache immer noch eine Ausbildung zum Holzmechaniker, bin jetzt im dritten Jahr, bin der Allerälteste und deswegen habe ich schon diesen Erwachsenenvorteil. Ja, sie hören also schon eher auf mich. Okay, aber ich habe einfach angefangen und habe gesagt, hey, pass auf, lass einfach mal diese Woche ausprobieren, nicht schlecht über andere zu reden und positiv zu denken. Und wisst ihr, was passiert ist? Die haben gesagt, ja, okay. Machen wir, so einfach war das. Ja, und aus der Woche sind 2 geworden und aus der Woche sind 3 geworden. Und auf einmal entwickelt sich, nur weil wir eine Gewohnheit verändert haben, entwickelt sich eine Kultur der Wertschätzung. Ja, ich sage nicht, dass die ganz damit aufgehört haben, aber wir sind dran. Das geht weiter. Ja, und solange ich da bin, werden wir weiter dran arbeiten. Und genauso ist es auch bei dir. Solange du da bist, hast du die Verantwortung, Gott damit zu ehren. Und das unglaubliche Privileg auch, Gottes Licht in dein Umfeld zu bringen. Und das macht richtig Spaß. Vor allem, wenn man die ersten Erfolge sieht. Es ist nichts, was so krampfhaft ist, Leute. Weil wir dadurch nicht irgendwie gerechter werden oder so. Wir erfüllen einfach den Willen Gottes. Und wenn wir das tun, dann spüren wir in unserem Herzen einen tiefen Frieden, und eine tiefe Art der Erfüllung. Es füllt uns aus. Und es ist gar nicht mehr so wichtig, was ich will. Sondern wenn ich seinen Willen erfülle, dann geht es mir gut. Da kann noch so viel passieren. Es ist unglaublich, was das für eine Kraft freisetzt. Ja? Und wir haben auch die Autorität, das zu tun, Licht in diese Welt zu bringen. Wir sind mit Jesus zwar begraben, haben unsere menschliche Natur begraben, aber wir stehen auch mit ihm wieder auf. Und jetzt lebt Jesus in uns, durch den Heiligen Geist. Das heißt, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen lässt, gelassen hat, so, die ist auch in uns. Und diese Autorität, dessen müssen wir uns bewusst werden. Ich habe schon gesagt, wir müssen nicht perfekt sein. Und wir müssen nicht von jetzt auf gleich alles richtig machen. Ja? Es ist ein Prozess. In wo steht das? Römer 8, 13 und 14 steht, dass wir unsere Leidenschaften begraben müssen. Und dass das halt ja nicht sofort passiert. Wo ist es? So, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr der Kraft von Gottes Geist, wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Oh, ich lese mal weiter, weil das so gut ist. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben des Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Also eigentlich hätte ich mich hier hinstellen müssen und einfach nur den Römerbrief lesen müssen. Es ist so stark, was da steht. Wir haben Teil an seiner Herrlichkeit, wenn wir bereit sind, Opfer zu bringen. Ja? Ich möchte das eigentlich auch noch lesen, steht auch im Römerbrief. Und zwar, was wir alles tun können, auch in unserer Gemeinde, um ein Segen zu sein. Ja? Und zwar Römer Kapitel 12, 9 bis 21. Und damit möchte ich auch schließen, das möchte ich einfach nur vorlesen. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Also wenn wir in den Gottesdienst kommen, dann ist es nicht mehr okay, oh, hoffentlich werde ich heute ermutigt, sondern wenn jeder von uns die Aufgabe wahrnimmt, hey, heute gehe ich mal eine einzige Person ermutigen. Oder zwei. Ich nehme heute zwei und versuche, diese zu ermutigen. Stell dir vor, wenn das jeder von uns macht, dann wird jeder doppelt und dreifach ermutigt. Ist das cool? Wir sollen uns gegenseitig darin übertreffen. Das heißt, als Erster da sein und es versuchen. Okay? Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Das finde ich gut, dass das da drin steht. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. So kannst du ihn fertig machen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Das sind jetzt ganz viele Verse. Alles in allem kann man das zusammenfassen mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist sehr praktisch, es ist sehr aufregend, es ist unglaublich toll. Und wenn wir das tun, ja, wir kommen dadurch nicht in den Himmel, aber ich glaube, es ist die einzig angemessene Antwort auf die Gnade, die Jesus uns gegeben hat. Denn wir sind dazu berufen, seine Könige und Priester zu sein, ihn anzubeten mit unserem Leben und das in die Welt zu tragen und damit unsere Kultur in unserer Gemeinde, aber auch in unserem Umfeld zu verändern. Amen.